So, ich freue mich auf den Tag, wenn wir wieder gemeinsam singen können und unser Lob Gottes wirklich laut erklingen, erschallen darf, hoffentlich, wenn wieder andere Zeiten beginnen. Das ist mein Gebet und ich hoffe, ich nehme an, unser Gebet. Und viele Dinge werden einem erst so richtig bewusst, wenn man sie nicht mehr hat. Zum Beispiel das gemeinsame Singen. Das vermisse ich enorm. Schön aber, dass wir das Wort Gottes betrachten dürfen. Und das Thema lautet heute Kirche, Einheit trotz Vielfalt. Jetzt könnte man dahinter ein Fragezeichen setzen oder ein Rufzeichen. Das ist sozusagen die Frage. Ein bekanntes Gegenargument gegen den christlichen Glauben ist ja die Streitigkeiten unter Christen. Schaut euch die Christen an. Die schaffen es ja auch nicht, dass sie miteinander im Frieden leben. Es gibt wirklich sogar extreme Beispiele, wie zum Beispiel Bürgerkrieg in Nordirland, wo protestantische und katholische Gruppierungen dahinter stecken, sozusagen. Aber es gab in der Kirchengeschichte auch andere Glaubenskriege, zum Beispiel der Dreißigjährige Krieg, der eine einzige Katastrophe war, eine einzige Katastrophe, eine furchtbare Katastrophe. Und man sagt, das waren Glaubenskriege. Auch wenn vielleicht vielfach Machtstreben und so weiter dahinter waren, so können wir das nicht von der Hand weisen. Und ich habe hier aus Wikipedia, gibt es eine Seite über die verschiedenen christlichen Konfessionen. Und da seht ihr eine Auflistung von diversen christlichen Konfessionen und jede einzelne Überschrift, die ihr hier seht, hat zig Untertitel. Das heißt, es ist unüberschaubar. Es geht in die hunderte Konfessionen und da fragt man sich natürlich schon, kann das sein? Kann das sein, dass die christliche Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, so zersplittert ist. Und Paulus sagte mal, wir werden den Text heute kurz betrachten, ist denn der Christus zerteilt? Wie viele Christusse gibt es denn? Und die Message, die Botschaft von Paulus ist, es gibt nur einen Christus. Und diese Predigt heute ist auch im Rahmen dieser Predigtserie über Gemeinde, weil das eine wichtige Frage ist. Der klassische Text zu dieser Frage steht im Johannesevangelium Kapitel 17 und zwar ist das das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu. Das ist die letzte niedergelegte Offenbarung, die wir von Jesus haben, bevor er ans Kreuz geht. Also, wo er betet, wo er uns als seinen Jüngern etwas weitergibt. Und daran können wir schon erkennen, wie wichtig dieses hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 ist. Und wir lesen einige Verse daraus miteinander. Ich beginne mit dem Vers 11. Jesus betet zum Vater und sagt: Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber, und damit sind die 12 Jünger gemeint, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt waren es nur noch 11. Judas ist bereits weggegangen, um Jesus zu verraten. Diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Und dann lese ich ab Vers 20 weiter. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Da sind jetzt wir dabei. Jesus betet bereits schon auch für uns, die wir durch das Wort der Apostel glauben, damit sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und dann lese ich noch einen Vers aus dem 10. Kapitel. Das ist das Kapitel über den guten Hirten. Und dort sagt Jesus: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof oder aus dieser Hürde sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Also auch da bereits spricht Jesus von dieser Einheit, die ihm so ein großes Anliegen ist. Ich möchte mit uns drei Aspekte betrachten. Zuerst einmal Prinzipien der Einheit. Was ist, von welcher Einheit spricht Jesus hier? Dann zweitens über die Bedrohung der Einheit. Diese Einheit, die Jesus uns geschenkt hat, das ist bedroht. Das haben wir schon einleitend gesehen. Und dann der dritte Aspekt, die Bewahrung der Einheit. Und so wollen wir mit Prinzipien der Einheit beginnen. Und wir schauen dazu wieder den Text an. Die erste Wahrheit, das erste Prinzip, das wir erkennen können, ist, dass die Einheit eine geistliche Einheit ist. So wie Jesus mit dem Vater eins ist und war, so sollen auch wir mit dem Vater und dem Sohn eins sein und untereinander eins sein. Und diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, die war nicht sichtbar. Es war eine, wir sagen heute, es war eine geistliche Einheit, die man nicht primär mit den Augen sehen konnte. Es war keine physische Einheit, die man begreifen und betasten konnte, sondern es war eine geistliche Einheit. Und der springende Punkt dann, wenn es darum geht, dass wir untereinander eins sind, sagt Jesus, das ist der Glaube. Wir sollen durch das Wort der Apostel, also Jesus betet für die Menschen, die durch das Wort der Apostel glauben. Und dieser Glaube macht den entscheidenden Punkt aus, ob man von einer Einheit sprechen kann oder nicht. Es ist also keine physische Einheit, sondern es ist eine geistliche Einheit. Und dieses Wort der Apostel, von dem wir ja auch schon im Epheserbrief gelesen haben, diese Grundlage der Apostel und Propheten, die wird in demselben hohepriesterlichen Gebet als die Wahrheit bezeichnet. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Und die Wahrheit und der Glaube, das sind die Elemente, die Grundlagen für die Einheit. Und dann komme ich bereits zum nächsten Punkt. Es ist keine organisatorische Einheit. Jesus hat nirgends gesagt, gründet eine neue Religion, gründet eine neue Kirche, gründet einen neuen Verein, was auch immer. Das hat Jesus nicht gesagt. Das heißt, die Einheit besteht nicht darin, dass jemand eine Kirche gründet und da macht man einen Mitgliedsantrag und dann ist man sozusagen Mitglied der Kirche und dadurch eins mit den anderen. Also es ist keine Bewegung von oben herab, im Sinne menschlich von oben herab, sondern es ist eine Einheit, die Gott in den einzelnen Menschen wirkt und die dann dazu führt, dass Menschen zusammenfinden, sich sammeln und das Gemeinsame, den gemeinsamen Glauben leben. Also man würde heute sagen, es ist eine Einheit von unten nach oben. In dem Sinn dürfen Christen sich durchaus in organisatorische Einheiten versammeln. Aber die organisatorische Einheit ist nicht das Wesensmerkmal der Einheit, sondern die geistliche Einheit ist das Wesensmerkmal der Einheit. Und so wissen wir, es kann sein, dass ein Mensch, was weiß ich, hierher kommt, einen Gottesdienst mitfeiert, vielleicht sogar über Jahre, aber vielleicht innerlich gar nicht mit uns eins ist. Weil dieser Glaube, dieses Geschenk des Heiligen Geistes fehlt. Ein weiteres Prinzip dieser Einheit, es ist eine Einheit, die über Kulturen und über Nationen hinweg geht. Also das heißt, wir sammeln uns nicht als italienische Christen, Wir sammeln uns nicht als Christen aus Sri Lanka, als Österreicher, als Schweizer, wie auch immer, sondern wir versammeln uns als Kinder Gottes. Und Jesus zeigt klar auf, dass er für alle betet, die an ihn glauben. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, dass Jesus von Anfang an und auch das Alte Testament von Anfang an eine Perspektive hatte, die die ganze Welt erreicht. Jesus sagt, nicht nur, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde, aus diesem Hof hier sind. Und damit meint er Israel und die Heiden. Und sie sollen eine Herde sein und ein Hirt sein. Und das ist etwas Wunderschönes. Auch wenn Christen aus unterschiedlichen Kulturen mit kulturellen Unterschieden zu kämpfen haben. Kulturelle Unterschiede ist etwas sehr, sehr Tiefgehendes. Das merken schon wir als Österreicher, obwohl wir ein Nachbarland der Schweiz sind, haben wir das gemerkt, wie wir hergekommen sind. Es gibt kulturell große Unterschiede. Und wir müssen lernen, diese Unterschiede kennenzulernen und uns anzupassen, damit wir nicht unnötig einen Anstoß erregen. Also kulturelle Unterschiede sind leider wirklich sehr prägend, aber Jesus sieht eine Einheit, die über diese kulturellen Unterschiede hinweg sieht. Ein weiteres Element, Prinzip dieser Einheit ist es, dass die Welt, von der wir mehrmals in diesem Text lesen, Jesus sagt, ich bin nicht mehr in der Welt. Jesus hat bereits die Perspektive, dass er weggeht von dieser Welt. Die Jünger aber sind in der Welt. Und die Einheit soll dazu führen, dass die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Die vollendete Einheit soll dazu führen, dass die Welt erkenne, dass der Vater den Sohn gesandt hat und dass der Vater den Sohn liebt. Das heißt, die Einheit unter Christen hat eine Auswirkung auf das Zeugnis in der Welt. Das ist etwas, was ich schon in einer der Predigten zu dem Thema, ich habe mal im November zum Thema der Bruderliebe gepredigt und auch in unserem Text zum Jahresvers ist es auch darum gegangen, dass wir einander dienen. Und da habe ich gesagt, die Bewegung geht von innen nach außen. Das heißt, wenn wir als Geschwister, als Glaubensgeschwister Einheit leben, dann hat das Auswirkungen nach außen. An der Liebe untereinander, sagt Jesus, erkennt die Welt, dass wir Jünger Jesu sind. Und auch hier kommt das zum Ausdruck. Und ein weiteres, ein letztes Prinzip der Einheit ist das, dass diese Einheit noch nicht vollendet ist. Jesus sagt klipp und klar, er betet, dass sie, die Gläubigen, zu vollendeter Einheit gelangen werden, gelangen können. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit, weil es, wie soll ich sagen, in gewisser Weise unsere Fragestellung betrifft: Einheit, Vielfalt, Vielfalt, Einheit. Und es betrifft auch in gewisser Weise, oder es ist in gewisser Weise eine Erklärung dafür, warum es so viele verschiedene Gruppen gibt, weil diese Einheit noch nicht vollendet ist. Also hier noch einmal im Überblick diese verschiedenen Prinzipien der Einheit, von der Jesus spricht. Und dieses letzte Prinzip, dass es noch keine vollendete Einheit ist, zeigt, dass diese Einheit bedroht ist, solange wir in dieser Welt leben. Und das ist bereits der zweite Punkt jetzt in der Predigt. Die Einheit ist bedroht. Und in welcher Weise ist diese Einheit bedroht? Und man kann das unter anderem aus dem Brief des Paulus an die Korinther erkennen. Und die Gemeinde in Korinth ist bekannt als eine Gemeinde, die zerstritten war. Also es ist eine Gemeinde gewesen, die zerstritten war. Und ich lese uns aus dem ersten Kapitel in Korinth etwas vor, und zwar die Verse von Vers 10 weg. Da sagt Paulus: Ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet, dass ihr eins seid, ganz praktisch, und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das ist jetzt die praktische Einheit, nach der er sich sehnt, die aber nicht da ist. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ja, es ist eine Realität, eine deprimierende Realität, eine deprimierende Wahrheit, nämlich, dass Christen miteinander streiten. Und wie wir hier sehen, sind der Anlass für den Streit unterschiedliche Glaubensüberzeugungen, die Korinther den unterschiedlichen Lehrern im Neuen Testament zugeordnet haben. Der eine hält sich an Paulus, der andere sagt: Nein, der Paulus, der ist mir zu theoretisch, ich bin lieber ein Apollos-Jünger. Und der nächste sagt: Nein, ich bin ein Petrus-Jünger, also Kephas ist ein anderer Name für Petrus. Und dann gab es eine besonders geistliche Gruppe, die gesagt: Nein, wir sind des Christus. Wir sind die wahren Christen sozusagen. Und Paulus sagt: Liebe Leute, das ist ja total lächerlich. Christus ist doch nicht zerteilt. Es gibt nur einen Christus und wir müssen gemeinsam zu Christus hinwachsen in unserem Glauben. Und Christus im Zentrum festhalten. Und dieses Problem der Streitigkeiten aufgrund von einzelnen Lehrpersönlichkeiten, das ist die ganze Kirchengeschichte hindurch gegangen. Ich erinnere an einen sehr aktuellen Streit, den es also auch heute unter uns Christen gibt. Das sind die Calvinisten und die Arminianer, wenn das jemand etwas sagt. Und das sind Glaubensrichtungen, die nach diesen Persönlichkeiten benannt wurden. Und wenn man sich dann das genau anschaut, dann muss man sagen: Ja, natürlich, da gibt es Unterschiede, aber wie so häufig haben dann die Jünger dieser Leute das Problem noch größer gemacht. Und auch das kann man in dieser Diskussion über Arminianismus und Calvinismus erkennen. Also das ist ein Problem, warum es zu Uneinigkeit kommt, Spaltung und Streit unterschiedlicher Überzeugungen und das darauf bestehen, dass die eigene Überzeugung die richtige ist. Es gibt aber auch einen zweiten Grund für Streitigkeiten, und den finden wir im 11. Kapitel des Korintherbriefs. Und dort sagt Paulus eine Situation, wo es wieder um diese Uneinigkeit geht. Da sagt er im Vers 17 vom Kapitel 11: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Und das ist jetzt eine andere Situation, wo Paulus sagt: Ja, irgendwie ist es ja kein Wunder, dass es bei euch Parteiungen gibt, damit die Bewährten offenbar werden. Damit meint er diejenigen, die sozusagen das Abendmahl, um das es ja hier geht, denn die Korinther kommen zum Abendmahl zusammen und Paulus muss sie ermahnen, dass sie da Spaltungen und Streit haben, weil es eine Fraktion gegeben hat, die haben das Abendmahl verwechselt mit einem Bacchuskult, des Gottes des Weins. Und die haben dort ein Trinkgelage abgehalten und haben sich betrunken beim Abendmahl. Sagt Paulus, und dann gab es Christen, die haben gesagt: Das geht doch nicht, wir müssen uns dagegen wehren. Und in dem Moment, wo man sich gegen etwas wehrt, was falsch ist, kommt es zu einer Parteiung. Und in dem Sinn, sagt Paulus, ist die Parteiung notwendig, ein notwendiges Übel. Es soll nicht so sein, aber es entwickelt sich dazu. Und im Neuen Testament können wir zwei Gründe erkennen, wo es unter Christen oder unter Gemeinden zu Parteiungen kommt. Und das ist gelebte Sünde und Irrlehre. Das sind die zwei großen Gründe, wo Paulus in den Briefen oder auch Petrus und so weiter sagt, es gibt Gründe, wo man sich, und die Bibel verwendet, oder wir verwenden das Wort der Absonderung, wo man sich als Christen zurückziehen muss. Und man könnte auch sagen, dass in diesem Fall gar keine Einheit mehr gegeben ist. Aber das ist jetzt ein Punkt, da muss man aufpassen, weil man kann das sehr schnell missbrauchen. Aber Fakt ist einfach, es gibt die Situation, wo man sich als Christ zurückziehen muss von einem sündigen oder Leben oder von Irrlehre, dass beides als Sauerteig bezeichnet wird, den man hinausfegen muss, so sagt Paulus es einmal in einem Bild. Und in der Kirchengeschichte sind diese beiden Situationen, wie ich schon angedeutet habe, vorgekommen und haben dazu geführt, dass es zu einer Fragmentierung und zu einer Zerteilung der Christenheit gekommen ist. Es ist sehr interessant, wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, in den ersten paar Jahrhunderten der Kirchengeschichte, ich sage jetzt einmal so die ersten 400-500 Jahre, da gab es intensive lehrmäßige Auseinandersetzungen unter den Christen und das war nicht generell schlecht und zwar aus dem Grund, wir müssen uns vorstellen, der christliche Glaube ist in eine Welt hineingekommen voller philosophischer und religiöser Vorstellungen. Und diese Vorstellungen sind natürlich in die Gemeinde eingedrungen, genauso wie auch bei uns. Auch bei uns, in unsere Gemeinden dringen Gedanken ein, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel die Ehe für alle, wo wir ja vor zwei Wochen darüber informiert haben, dass es ein Referendum gibt, Entschuldigung, und wo man gesagt haben, ja, da muss man sagen, nein, das ist nicht Gottes Wille. Und so war es in der ganzen Kirchengeschichte, dass Lehren eingedrungen sind und die Kirche musste sich damit beschäftigen und da gab es dann große Konzile, wo Christen aus der ganzen Welt, Kirchenleiter aus der ganzen Welt zusammengekommen sind und sich über diese Fragen ausgetauscht haben, diskutiert haben und im Idealfall auch zu einem Konsens gekommen sind. Aber nicht immer kam es zu einem Konsens. Und so ganz typische Fragen, da waren die Frage des zum Beispiel nach dem Wesen Jesu. Ist Jesu Gott? Ist Jesus Gott? Oder ist Jesus nur ein Mensch? Oder ist er beides? Oder ist er eine Vermischung von Mensch und Gott? Das waren Fragen, wo die Christen intensiv miteinander gerungen haben. Oder die Frage der Dreieinigkeit. Oder auch die Frage nach dem Wesen des Alten Testamentes. Brauchen wir das noch als Christen? Oder können wir das ad acta legen? Das sind Fragen gewesen, mit denen man sich im ersten Jahrhundert beschäftigt hat. Und in Wikipedia habe ich diese Grafik gefunden, die ich sehr interessant finde, wo man ein bisschen so sieht, wie die geschichtliche Entwicklung der Konfessionen war. Und da zum Beispiel sind zwei wichtige Konzilien aufgelistet, wo dann ein Teil sich abgespaltet hat. Nestorianer ist heute kein großes Thema mehr. Diese sogenannten Miophysiten gibt es heute auch noch. Ich erkläre gar nicht, was das ist. Aber man sieht, da gab es Konzilien, man hat darüber diskutiert und man hat gesagt, nein, das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Wir bewegen uns im Mainstream sozusagen und es gab Abspaltungen. Dann eine Tragödie eigentlich, das sogenannte große Schisma, 1054 nach Christus, die Trennung der Ostkirche von der Westkirche, der sogenannten orthodoxen Kirche von der katholischen Kirche, von der römisch-katholischen Kirche. Und dann finden wir hier das für uns wichtige Datum 1517, was man sozusagen als Startdatum für die Reformation bezeichnet. Hier kam es zu einer Abspaltung von der katholischen Kirche. Wie soll man das jetzt bewerten? Ich habe schon gesagt, die Konzilien waren sehr wichtig, weil hier Irrlehren abgewehrt wurden. Aber wie gesagt, dieses große Schisma, das ist eigentlich eine Tragödie. Und hier ging es zwar vordergründig um Lehrfragen, aber eigentlich ging es um Machtfragen. Und zwar ab dem 4. Jahrhundert nach Christus hat sich die römische Kirche immer mehr in den Vordergrund gestellt und hat zunehmend Einfluss gewonnen, mit zunehmender Skepsis der Ostkirche sozusagen, die das mit Argusaugen beobachtet haben, und das hat sich weiter und weiter und weiter entwickelt, und irgendwann einmal hat es einen Crash gegeben, wo sich dann die Kirchenleiter gegenseitig ausgeschlossen haben. Also eine wirkliche Tragödie. Und interessant aber, dass 1993 diese beiden Kirchen wieder einen Schritt aufeinander zugemacht haben. Und das ist zwar nicht so bekannt, aber ist etwas Schönes, wenn man eingesteht, dass diese Streitigkeiten nicht richtig waren. Aber wie gesagt, das hat noch lange nicht das Problem gelöst. Und dann, wenn wir jetzt hierher gehen, zur Reformation und zur evangelischen Tradition, dann habt ihr ja gesehen, auch bei dem ersten Bild, dass die evangelische Tradition eine Fülle von Konfessionen hervorgebracht hat. Also es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, die evangelischen sind irgendwie einheitlich. Hier gibt es eine Fülle von Konfessionen und Denominationen, von denen jetzt die FEGs einen mini-mini-kleine Splitter sind. Das müssen wir leider so klipp und klar sagen. Und vielleicht eines möchte ich da schon noch sagen zur Reformation, dass Luther ja nie vorgehabt hatte, sich zu trennen von der Kirche, sondern Luther hat auf Missbräuche hingewiesen, die sich im Laufe der Jahrhunderte eingeschlichen haben, und er hat immer wieder auf die Lehre der alten Kirche zurückverwiesen, was aber nicht gehört wurde. Und 1521 dann Luther ausgeschlossen wurde, also exkommuniziert wurde, und erst ab dann begann sich die Reformation als eigenständige Richtung weiterzuentwickeln. Also eine Fülle von Denominationen, eine Fülle von Konfessionen. Und wenn man uns in Erinnerung rufen, was Jesus hier betet, dann muss man sagen, hier besteht eine gewaltige Diskrepanz. Hier besteht eine gewaltige Diskrepanz. Man hat ein mulmiges Gefühl dabei, ich zumindest, wenn ich das betrachte. Wir müssen aber sehen, dass Vielfalt unter Christen nicht generell was Negatives sein muss. Und wir müssen uns bewusst sein, wie ich schon eingangs gesagt habe, Jesus hat nirgends gesagt, gründet eine neue Kirche, gründet einen neuen Verein, und der Verein hat den Namen XY, und jetzt müssen alle diesem Verein angehören. Das heißt, in dem Sinn hat ja Jesus nie von einer organisatorischen Einheitskirche gesprochen, sondern er hat immer von einer geistlichen Einheit gesprochen, die untereinander vorhanden sein soll. Und ich habe schon die Situation von kulturellen Unterschieden angesprochen. Also wir brauchen nur einmal in ein anderes Land, auf einen anderen Erdteil gehen und dann dort Gottesdienste miterleben, und dann sagt man, das ist irgendwie anders als bei uns und doch im Kern gleich. Also für mich war Indien sehr eindrücklich, was ich dort erlebt habe, wo ich gesagt habe, ja, die feiern irgendwie anders Gottesdienst und irgendwie doch gleich. Weil im innersten Kern Christus, das Evangelium, im Mittelpunkt steht. Vielfalt wird dort gefährlich und zur Sünde, wo man sich gegenseitig bekämpft, aufgrund von untergeordneten Wahrheiten. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir uns hinter die Ohren schreiben müssen, weil auch wir geneigt sind, dass wir schneller als gut einen Konflikt heraufbeschwören, aufgrund von vielleicht zweitrangigen Themen. Und so kommen wir zum dritten Punkt, nämlich wie können wir diese Einheit bewahren? Die Einheit ist ein Geschenk, das Gott uns geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Unsere Aufgabe ist es, diese Einheit zu bewahren. Und da lesen wir aus dem Epheserbrief, wo Paulus die Gemeinde in Ephesus ermahnt, eine siebenfache Einheit zu bewahren. Wiederum sagt er, ich ermahne euch. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Die Mittel, mit denen wir die Einheit bewahren können, werden hier ganz klar genannt. Es ist Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, Friede. Demut wird ja definiert mit der Wahrheit, mit dem Inhalt, dass wir den anderen höher achten als sich selbst. Damit ist Demut definiert und das kann schon sehr viel abmindern, wenn ich den Eindruck habe, der andere ist nicht richtig unterwegs. Klarer noch wird die ganze Sache, wenn wir ein paar Verse weiterlesen und dort sagt Paulus, dass Christus die Gaben gegeben hat, denn er spricht in diesem Kapitel von den Gaben, die Christus der Gemeinde gegeben hat. Die Gaben sind dazu da, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi oder für den Aufbau des Leibes Christi, der Gemeinde, bis wir alle hingelangen gelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maße der vollen Reife Christi. Und das ist jetzt das Interessante. Wir haben einen Glauben, der uns geschenkt wurde, der ist gegeben und wir haben eine Einheit des Glaubens, die erreicht werden muss. Das heißt, hier ist eine Bewegung, hier ist ein Prozess, den die Heilige Schrift als Heiligung betrachtet, als Reifungsprozess, den wir als Christen durchleben, sodass wir in unserem ganz konkreten Glauben dorthin gelangen, dass Christus, dass wir zur vollen Einheit des Glaubens und zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum Vollmaß der Fülle Christi hinwachsen. Und ich habe das in einem Schema dargestellt. Nehmen wir an, da sind zwei Christen. Ich weiß nicht, ob das ein Heiligenschein sein soll, das war einfach so da im PowerPoint, aber es könnte ja ein Heiligenschein sein. Zwei Heilige sozusagen in der Gemeinde sind miteinander beschäftigt, indem sie miteinander diskutieren. Da ist ein Abstand vorhanden. Sie haben unterschiedliche Meinungen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Sagt jeder, ich habe recht oder ich habe recht. Wird diese Diskrepanz, dieser Konflikt mit Streit und Spaltung ausgetragen. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Also ich habe schon so viele Streitigkeiten erlebt, auch in schriftlicher Art und Weise, wo man übereinander hergezogen ist, wo man gesagt hat, also wenn man das liest, das stimmt einfach nicht. Da werden Dinge behauptet, die einfach nicht wahr sind. Da wäre es notwendig gewesen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen und mit Fleiß, wie Paulus gesagt hat, mit Fleiß daran arbeiten, dass man einander näher kommt. Und jetzt ein weiteres Geheimnis aus dieser Skizze. Je näher die beiden zu Christus kommen, denn das ist das Ziel, haben wir gelernt, je näher die beiden zu Christus kommen, umso näher kommen sie sich gegenseitig. Das heißt, das Problem, wenn ich einen Konflikt erahne oder glaube zu haben, ist vielleicht gar nicht einmal derjenige, sondern vielleicht bin ich das Problem. Oder vielleicht sind beide das Problem, dass beide nicht recht haben. Das ist ja auch sehr häufig der Fall. Und deswegen sagt der Paulus, das Mittel ist Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe und Friede. Mit dieser inneren Haltung müssen wir, ist das Gebot Jesu, das Gebot der Apostel, miteinander umgehen in solchen Situationen. Ich möchte noch gerne ein paar praktische Punkte jetzt ansprechen, weil ja jede Gemeinde davon betroffen ist. Und so ein Klassiker, wie es zu Streitereien kommt, sind Lehrfragen, Überzeugungen, Erkenntnisse. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir wegen eines Umzugs, weil ich beruflich mich verändert habe, sind wir in eine andere Region in Österreich gezogen und wollten uns dort einer Gemeinde anschließen und haben uns dort dann auch angeschlossen. Und dann wurden wir gescannt, ob wir auch den richtigen Glauben haben. Und die zwei Fragen wurden besonders betont. Das eine, bitte lacht es jetzt nicht, aber es war so, wie wir zur Frage des Kopftuchs der Frau beim Gebet stehen. Gibt es eine Stelle in 1. Korinther 11, wo die Rede davon ist, dass eine Frau beim Gebet sich bedecken soll. Wie stehen wir dazu? Das war anscheinend sehr, sehr wichtig, diese Frage. Ja, wir haben es stehen lassen müssen. Das heißt, da waren unterschiedliche Überzeugungen und wir haben gesagt, okay, man kann mit diesen unterschiedlichen Überzeugungen leben. Das ist einmal schon mal sehr positiv gewesen. Die zweite Frage, und ich kann mir vorstellen, da wird der ein oder andere hier weniger lachen, war die Frage nach der Endzeit. Was habe ich ganz konkret für eine Überzeugung bezüglich der Endzeit und bezüglich der Frage nach Israel? Das wollten sie auch wissen und das war sozusagen wichtig für die Frage, ob wir uns der Gemeinde anschließen konnten oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das waren zweit- und drittrangige Fragen. Und hier eine sehr interessante Übersicht, die ich bei William McDonald gefunden habe, der einmal gesagt hat, lass uns doch einmal auflisten, was sind primäre Lehrfragen, über die es keine Diskussion geben darf. Weil sonst sind wir nicht mehr Christen. Was sind zweitrangige Fragen, die durchaus wichtig sind, wo man als Gemeinde zu einem Ergebnis gelangen sollte nach Möglichkeit, wo es aber in der Realität unter bibeltreuen Christen unterschiedliche Meinungen gibt. Und das bedeutet aber für mich, in dem Moment, wo bibeltreue Christen unterschiedliche Meinungen haben zu einer Frage, bedeutet das für mich Achtung, Vorsicht, Zurückhaltung. Wer weiß, ob ich recht habe, wenn ein anderer Bruder, der ebenfalls schon Jahrzehnte die Bibel erforscht, zu einem anderen Ergebnis kommt. Und dann gibt es natürlich drittrangige Fragen, aber wir wissen, dass auch solche Fragen wie Essen und Trinken oder Kleidung zu Spaltungen geführt haben und immer noch zu Spaltungen führen. Es gibt Gemeinden, da darfst du als Frau keine Hose anziehen. Punkt. Und wenn du das tust, wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden in der Gemeinde. Und hier sind eben Fragen, die wir ja kennen, über die wir ja auch diskutieren, unter uns Christen, sei es in der Gemeinde, sei es unter Pastoren, wie auch immer. Aber Geschwister, hier müssen wir lernen, demütig zu sein und Dinge stehen zu lassen. Und auch die Größe zu haben, dass wenn ich zum Beispiel, da haben wir nur einmal die Sicht über Zukunft, wenn ich über gewisse Dinge andere Überzeugungen habe, meinen Bruder stehen lasse, der das anders sieht. Und wir können gemeinsam Jesus dienen. Das muss möglich sein. Sonst ist die Gefahr, dass wir uns in Richtung einer Sekte entwickeln und das wollen wir nicht. Also das ist das Thema von klassische Thema Lehrfragen. Aber es gibt auch andere Themen, zum Beispiel, welche Konflikt- und Streitkultur haben wir? Habe ich einmal in einer Predigt versucht, ein paar Aspekte anzusprechen im November letzten Jahres, wer das nochmal nachhören möchte. Das ist ganz wichtig. Wie gehen wir damit um? Lassen wir das zu oder halten wir es unter dem Deckel und irgendwann explodiert es? Wir müssen uns klar werden, wie wir mit Konflikten und Streit umgehen. Und dann eine weitere Frage, die auch unter uns Christen besonders, ich sage jetzt besonders in der Schweiz, ein Problem ist, nämlich die Frage, wie schnell bin ich bereit, einer Gemeinde den Rücken zuzukehren und zu sagen, da mache ich nicht mehr mit. Und für mich als Österreicher ist das teilweise ein Luxusproblem. In einer kleinen Stadt wie Bülach, dass es da 7 Gemeinden gibt, das war für mich ein Schock. Positiv, also es ist ja positiv, wenn es viele Gemeinden gibt. Aber das bedeutet auch, dass wenn es mir da nicht passt, weil es da etwas zu grün ist und ich hätte es gerne ein bisschen blau, dann gehe ich einfach in die nächste Gemeinde, um die Ecke. Ich habe die Möglichkeit, ich kann einfach wählen. Und es ist ein Luxusproblem. In vielen Teilen der Welt gibt es weit und breit keine zweite Gemeinde. Das heißt, wenn du dann mit der Gemeinde, die es gibt, nicht zurande kommst, dann hast du ein echtes Problem. Ein echtes Problem. Und darum müssen auch wir uns bei der Nase nehmen und uns fragen, wie schnell bin ich bereit, der Gemeinde den Rücken zu kehren? Und damit zum Ausdruck zu bringen, da kann ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr eins. Und es gibt durchaus Gründe für so einen Schritt. Also das heißt, wir sind ja nicht auf Gedeih und Verderben unser ganzes Leben jetzt auf eine Gemeinde festgenagelt. Es gibt ja Gründe. Sei es, man zieht um, sei es, dass ich Gaben habe, die in einer anderen Gemeinde besser zum Ausdruck kommen. Da gibt es einige Möglichkeiten. Aber was ich sagen möchte ist, wir müssen uns an der Nase nehmen und uns wirklich prüfen, wenn wir so einen Schritt erwägen oder auch so einen Schritt tun. Denn Paulus sagt, wir sollen allen Fleiß aufwenden, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Also das sind ganz konkrete Beispiele, wie wir als Christen in der FEG Bülach dieses Thema der Einheit auch leben können. Und dann natürlich wollen wir auch als FEG Bülach die Gemeinschaft mit anderen Christen aktiv pflegen. Ja, die Christsein hört nicht hier auf, sondern die 7 Gemeinden, die ich genannt habe, oder vielleicht sind es nur 6 und 2 christliche Werke, ich habe es jetzt nicht ganz genau mit den Zahlen auf meiner Festplatte. Wir gehen aufeinander zu. Wir respektieren uns, wir lieben uns, wir suchen das Gemeinsame. Und von daher bin ich auch dankbar für das gute Miteinander dieser Gemeinden in Bülach. Das ist ein Geschenk, ein wunderbares Geschenk, das wir auch weiter pflegen wollen, wo man auch investieren muss. Es geht nicht von selber. Aber wir wollen das pflegen, wir wollen uns nicht abschotten und irgendwie dann so eine eigentümliche Gruppe bilden, sondern wir wollen aufeinander zugehen. Und wir wissen, dass auch das seine Grenzen hat, wenn dann die Wahrheit kompromittiert wird. Diese primären Lehrfragen, die ich aufgelistet habe, die dürfen nicht kompromittiert werden. Die Wahrheit ist die Basis für unseren gemeinsamen Glauben. Und wir wissen ja, es gibt Bestrebungen, weltweite Ökumene und so weiter. Da geht es um andere Fragen. Da geht es nicht primär um Glaubensfragen. Da geht es primär um organisatorische Fragen, um Machtfragen und so weiter und so fort. Und da muss man zurückhaltend sein. Also ihr seht, Geschwister, wir sind hier wirklich in einer Spannung drinnen. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns unser ganzes Christenleben hindurch. Wenn Jesus das betet, was wir hier gelesen haben, dann müssen wir das wirklich ernst nehmen. Wirklich ernst nehmen. Und so möchte ich schließen mit der Aussage, die Einheit ist ein kostbares Gut, die der Heilige Geist uns geschenkt hat, für die Jesus vor seinem Tod gebetet hat. Es ist eine geistliche Einheit, keine organisatorische Einheit, obwohl wir organisatorische Einheiten bilden dürfen, wenn es sinnvoll ist, wenn es für die Sache förderlich ist. Und diese gelebte Einheit hat Auswirkungen auf die Welt, auf die Evangelisation, wie wir sie immer wieder nennen. Und das Gebot Gottes ist, dass wir diese Einheit bewahren sollen. Dazu möge der Herr uns Gnade geben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, wir beten von ganzem Herzen. Herr, dieses Thema ist wunderschön auf der einen Seite und es ermahnt uns auf der anderen Seite, weil wir einfach wissen, Herr, dass vielfach wir diese Einheit nicht leben. Und wir beten und wir flehen darum, mögest jeden Einzelnen von uns Gnade schenken, dass wir das tun, die Einheit bewahren, wie es uns im Neuen Testament geboten ist. Gib uns Gnade, dass wir als Gemeinde EFG Bülach, dass wir als Gemeinden hier in dieser Region zum Zeugnis werden dürfen für die Welt. Die Welt glaubt, dass Jesus Christus vom Vater gesandt wurde, dass er der Heiland ist. Dass du, Herr Jesus, der Heiland der Welt bist, darum bitten wir dich. Amen.